RD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge auch von mir. Und wir beginnen mit etwas, was wir sonst nie machen. Wir setzen einen Datumsstempel, eine quasi Zeitmarke. Wir haben Montag früh, sehr früh, den 14. April 2025 in den USA. Schlafen die allermeisten noch, da hat der Tag noch nicht begonnen. Und wir tun das deshalb, weil wer weiß, was bis heute Nachmittag, wenn diese Folge fertig produziert ist und dann rauskommt, schon wieder alles passiert ist.
Es gibt so viele Schlagzeilen. Also ich weiß, ich wache jeden Morgen auf und gucke mein Handy an und es gibt eine. Also man kann das nicht folgen und wir versuchen das zu machen, weil nur vor 2 Wochen bei unserer letzten Folge haben wir über Signalgate gesprochen. Ich meine, das war diese Sicherheitspanne, die Veröffentlichung von der Chat zwischen der Sicherheitsminister und einer Journalist auch dazu. Das würde normalerweise der größte Geschichte für das nächste Jahr wahrscheinlich. Aber wir haben schon vergessen oder mindestens, das ist nicht mehr der große Geschichte, weil die nächste ist gekommen.
Kurz nach unserer letzten Folge kam Liberation Day. Wir hatten doch schon darauf hingewiesen,
klingt dass das... Klingt wie ein Will-Smith-Movie, oder? Gibt es eins sogar, das heißt Liberation Day, glaube ich.
Eine Independence Day. Independence Day, genau. Okay. Unabhängigkeit. Ja, aber in gewisser Weise sah Trump das ja auch so, als Unabhängigkeit von dem Joch der Welt, dass die USA gezwungen werden und über den Tisch gezogen werden. Und insofern eine Befreiung von all den fiesen und gemeinen Handelspraktiken, die die EU, die ja nur gegründet worden ist, um die USA über den Tisch zu ziehen und so weiter und so fort, um sich davon zu befreien. Also, Jeff, fühlst du dich befreit jetzt als Amerikanerin?
Also, ich fühle mich so frei im Moment. Wie? Nein, also ich fühle keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ich fühle,
Im Gegenteil.
Es ist ein bisschen eine dramatische Szene, aber in der Rose Garden vor Weißen Haus mit Trumps ganze Kabinett vor ihm, alle mit großem Lächeln und alle mit Applaus für was er angekündigt hat. Und was hat er angekündigt?
Es beschäftigt uns halt immerhin weiter, weil auch wenn es in der Zwischenzeit schon wieder rauf und runter ging. Aber vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung zusammengefasst, mit was wir da gestartet sind. Zunächst mal neue Zölle für alle, für die ganze Welt. 10% auf alles. Ich muss immer lachen, weil das ist nicht so, weil es so lustig ist, aber bei diesem 10% auf alles im Prinzip habe ich im Hinterkopf immer so eine Werbung für einen Baumarkt, den es mal vor ein paar Jahren gab. Da hieß es auch, alles reduziert, ne? 10% auf alles außer Tiernahrung. Also ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. Und immer, wenn ich jetzt hier höre, ja, 10% auf alle Waren, dann denke ich im Kopf immer, und ist Tiernahrung ausgenommen?
Ja, das wäre gut, wenn der Tiernahrung ist ausgelassen, weil es gab auch diese Zölle für Insel, wo nur Pinguine wohnen und leben. Also die würden das gut finden, aber naja.
Ja, nee, also 10% auf alles, wie gesagt, und dann für bestimmte Regionen, bestimmte Länder nochmal zusätzliche Strafzölle. Das habt ihr alles mitbekommen in den vergangenen Wochen und diese krude Rechnung, mit der das aufgestellt wurde, wer warum wie viel bekommt, ich glaube so richtig eine mathematische Formel ist es auf keinen Fall, aber die EU beispielsweise hat 20% Strafzölle draufgebrummt bekommen und andere Länder, Lesotho, Vietnam, also wirklich querbeet, haben nochmal bestimmte Zölle aufgebrummt bekommen. Und das alles, um sich das nochmal vor Augen zu führen, um etwas auszugleichen, was Trump wirklich schlaflose Nächte bereiten muss anscheinend, nämlich ein Handelsdefizit. Das ist das große Problem, das Trump mit dem Rest der Welt hat.
Ja, und das ist nicht neu. Das haben wir schon gehört von Trump in seiner ersten Amtszeit und eigentlich bevor, also als er ein Geschäftsmann war in die 90er Jahre in New York. Aber er hat mindestens in seiner ersten Amtszeit Leute um ihn herum, die haben gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Das ist nicht eine gute Idee. Das wird eine globale, also Handelskrieg auslösen und das geht gar nicht. Und er hat dann also sich zurückgehalten. Aber jetzt wissen wir, er hat eine neue Kabinett mit nur, wie wir sagen, Yes-Men, also Leute, die unterstützen seine Ideen. Und jetzt deswegen vielleicht haben wir Liberation Day.
Ja, man muss dazu sagen, das Schräge ist natürlich so ein bisschen, dass Donald Trump Handelsdefizite eines Landes, der USA, irgendwie zu sehen scheint wie Unternehmensdefizite, wie als wäre das seine Immobilienfirma. Und da, klar, da bei einem Unternehmen, wenn du mehr Ausgaben hast, als du Einnahmen hast, dann gerätst du in eine Schieflage. Bei Ländern funktioniert das so nicht. Er lässt auch vollkommen außer Betracht, dass beispielsweise die USA, was digitale Dienstleistungen betrifft, einen totalen Überschuss haben. Ja, alle unsere von Apple bis Meta bis Microsoft, Amazon, all diese Dinge, da geht es in die andere Richtung. Aber das mal außen vor, es geht bei ihm um Güter in erster Linie und dafür gibt es eben diese Strafzölle. Und wir wollen in dieser Folge mal so ein paar, ja, Erklärungsansätze versuchen aufzugreifen, denn wirklich hundertprozentig sagen zu können, warum er das macht, was er da veranstaltet, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Aber
es gibt ein paar, ne, so, es gibt mehrere Theorien und wie du sagtest, also dieser Defizit ist Nummer eins und das haben wir mehrmals gehört. Aber nicht nur das, er redet und das hat er ständig in der Wahlkampf über Manufacturing und bringing Manufacturing back to America. Also er sagt nicht genug, das produziert ist in das Land. Wir kaufen zu viel von anderen Ländern.
Naja, weil die USA mehr verbrauchen, als sie selber produzieren. Da brauchst du dann die Import.
Das stimmt, aber die waren auch Jobs, die zum Beispiel, ich komme aus Wisconsin, das ist mitten in der Rust Belt. Der Rust Belt ist eine sehr, eigentlich hat manche sagen, der Wahl gewonnen für Trump. Die sind viele Jobs, die sind einfach nach Ausland gegangen. Viele Manufacturing-Firmen, Fabriken, die sind geschlossen über die Jahre, weil es billiger ist zu produzieren im Ausland. Aber die sind dann Jobs, die verloren gegangen sind. Und man sagt oft, dass Trumps Basis, viel von die MAGA, Make America Great Again, seine Unterstützer sind die Verlierer von Globalisierung. Die sind Leute, die haben ihre Jobs verloren in diese Zeit. Ich meine, du weißt wie ich, wenn man fährt durch Wisconsin, man sieht manchmal diese Ghost Towns, diese kleine Städte, die sind einfach leer. Also Häuser, die sind zum Verkaufen seit, weiß ich nicht, 20 Jahre. Also die Leute, wie überall, gehen mehr in die Städte, weil es gibt nicht genug, kein Jobs mehr in diese kleinen Städte. Und das ist irgendwas, das Trump, er will versuchen, irgendwie eigentlich zurück in die Vergangenheit zu gehen. Es gibt eine Nostalgie für diese alten Zeiten und für diese Manufacturing und er will mehr Unabhängigkeit von anderen Ländern. Aber das ist, also wie viele Wirtschaftler sagen, problematisch, weil es wird viel mehr kosten, wegen also der Kosten von Arbeit, aber auch es ist nicht mehr wie in der 50er, 60er Jahre. Also wir produzieren nicht wie früher in diese Fabriken. Viel mehr ist automatisch. Also die Frage, wer würde diese Jobs wollen und ob das wirklich funktionieren würde.
Und hinzu kommt, denn die USA hatten ja bis zur Amtsübernahme von Trump eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Um die 4% ungefähr, das nähert sich schon einer Vollbeschäftigung. Wer sollte all die Jobs, die er zurückholen will, auch machen? Das ist natürlich ein anderes Problem. Aber wenn man sich eben so fragt, ist das alles nur Wahnsinn, was Donald Trump da macht? Oder gibt es da eine Methode dazu? Da ist auf jeden Fall dieses Ausgleichen des Handelsdefizits eben ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich frage mich halt auch, klar, man kann sagen, es ist für eine Firma günstiger, dann in den USA zu produzieren, aber diesen Effekt, diesen Sog, den hat es ja auch schon, wenn man so will, vorher unter Bidens mit dem Inflation Reduction Act gegeben, wo eben Subventionen, Unterstützung für Unternehmen in Aussicht gestellt wurden und sich deutsche Firmen auch überlegt hatten, ha, vielleicht ist es für uns gerade günstiger, in den USA zu produzieren als hier in Europa. Davon hat Donald Trump nicht viel gehalten und sagt, nee, mit Zöllen müssen wir das machen. Aber dann kam es auch so, wie wir in der letzten Folge auch vermutet hatten, so ähnlich wie mit dem Streit mit Kanada und Mexiko. Es wird erst angedroht und in der letzten Sekunde wird es dann wieder zurückgenommen. Und genauso ist es dann eine Woche später, vergangene Woche, ja auch passiert. Diese Zusatzstrafzölle sind erstmal ausgesetzt worden für ein Moratorium, sagen wir mal, von 3 Monaten, 90 Tage, in denen jetzt beispielsweise die EU und die USA vielleicht irgendeinen Deal oder irgendein Abkommen vielleicht neu aushandeln können und mal schauen, was dann passiert. Also dieser Rückzieher, wenn man so will, war nicht überraschend einerseits. Andererseits war natürlich auch eine Menge Druck auf die Aktienmärkte. Das ging rauf und runter und wir wissen ja, in den USA sind Aktienmärkte für gerade Senioren viel wichtiger als vielleicht bei uns in Deutschland, in Europa, weil viele Pensionspläne dran hängen. Aber vor allen Dingen auch der große Druck auf den US-Anleihenmarkt war plötzlich da. Die USA gelten ja als sicherer Hafen, wenn Krisen weltweit herrschen für Investoren. Und das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil, viele haben versucht, US-Anleihen zu verkaufen. Und das erhöht natürlich den Druck, denn wenn keiner mehr US-Anleihen haben will, dann müssen die USA die Zinsen, die sie bezahlen müssen, um sich zu verschulden, erhöhen. Und das wiederum ist ein Problem für das Land.
Es ist irgendwas auch, das Trump nicht aushalten könnte. Also wir haben über die letzte Woche von vier verschiedenen Experten, also Kabinettmitglieder gehört. Manche haben gesagt, nee, die Zöllen bleiben, egal. Und manche haben gesagt, nee, klar, das ist einfach eine Strategie zu handeln. Und deswegen, wie du gesagt hattest, niemand weiß ganz genau, wo es hinfährt. Also man fragt sich, ob Trump selber weiß genau, wie das weitergehen wird. Aber für Leute, zum Beispiel, du hast schon über die Rentner gesprochen und wir sind mehrmals gefragt, so kurzes Segway, wo ist der Widerstand? Also Leute, ne, wie meine Mutter, also letztes Wochenende gab es diese Hands-off-Demos überall in die USA. Sogar mein Mom, im ganz Norden in Wisconsin, ist mit einer Gruppe Freunde und die haben Schilder gemalt und haben protestiert, weil die haben tatsächlich Angst, dass ne, die arbeiten nicht mehr und wenn man das Geld da reingesteckt hat in Fonds und so weiter und dann sieht, wie der Wert davon runtergeht und denkt, das ist das Geld, wovon ich leben muss. Das ist meine Rente,
die da gerade flöten geht.
Und insofern, also das ist irgendwas, wo wir haben, ich glaube, in der letzten Folge gesagt, wenn es gibt irgendwas, das Trump runterbringen könnte, es wäre irgendwas mit der Wirtschaft. Ne? Es muss irgendwas sein, wo seine Unterstützer sind auch getroffen. Und ich glaube, wenn man sieht, also wie diese Märkte runtergehen, dann denkt man so, okay, das ist auch irgendwas, wo er kann nicht lügen, er kann nicht einfach eine Geschichte erzählen. Man sieht das mit seinen eigenen Augen, wie das runtergeht. Das war, als er das gesehen hat, besonders die Aktienmarkt, irgendwas, das hat ihm wahrscheinlich, sagen viele, beeinflusst.
Ja, und auch wahrscheinlich seine Milliardärsfreunde werden wahrscheinlich auch beeinflusst haben, denn da ging ja echt Milliardenwerte flöten. Gleichzeitig ging es dann auch wieder rauf. An den Börsen ist es ja immer so eine Sache, solange man nicht verkauft oder die Verluste materialisiert, ist es alles nur auf dem Papier und dann kann sich's auch wieder ändern. Bei den Anleihen ist es eben eine andere Geschichte. Vielleicht ist es so eine Mischung von all dem, dass er dann gesagt hat, okay, wir machen eine Pause. Meine Theorie ist, es war von Anfang an der Gedanke, wir drohen mit diesen massiven Zöllen weltweit gegen die EU eben, wie gesagt, plus 20% noch drauf zu diesen 10% Basiszoll. Und dann ziehen wir es mal kurzfristig zurück, um dann eben eine Eröffnung gehabt zu haben, um jetzt verhandeln zu können. Ja.
Das Problem aber ist, wir reden von der Wirtschaft und von Märkten und Märkte mögen keine Instabilität.
Ja.
Also wenn Chaos herrscht, dann geht alles runter. Also Leute sind nervös, die wissen nicht, was passieren wird und mögen nicht dieses Risiko annehmen und verkaufen. Und dann geht das dann wie Waldbrand überall. Und insofern diese Instabilität, ob das die richtige Strategie ist, besonders wenn okay, er hat eine Pause gemacht jetzt für 90 Tage, aber geht es einfach dann nach diesen 90 Tagen weiter?
Absolut.
Oder man verliert ein bisschen die Vertrauen und das haben wir gesehen, wenn Leute verkaufen diese Aktien, verlieren ein bisschen das Vertrauen, dass Trump weiß, was er tut, dass er echt eine Strategie hat und dass es würde nicht einen permanenten Schaden an der US-Wirtschaft bedeuten.
Wobei eben die Märkte, wie gesagt, sowieso ja immer volatil sind, sondern Unternehmen ja auch, für die ist das auch Gift, die Investitionen tätigen müssen, die bestimmte Bereiche expandieren wollen oder so und dann dieses unsichere, boah, wie geht das, in welche Richtung, all das birgt das enorme Risiko, dass die ganze Welt in eine Rezession absinken könnte. Und vor allen Dingen können diese Furcht, diese Angst befeuert werden durch die Tatsache, dass es eine Ausnahme gibt bei den Ausnahmen, nämlich gegenüber China. Da haben die Chinesen ja relativ schnell erstmal nachgezogen, haben gesagt, okay, du haust uns hier 34% noch oben drauf, dann gibt es die auch für amerikanische Produkte, wo man sagen muss, es wird weniger von den USA nach China in die Volksrepublik exportiert als umgekehrt natürlich. Und da sind wir jetzt in so einem ja, Game of Chicken würde man im Englischen sagen. Ne?
Also eine Hühnerspiel, sagt man das auf Deutsch?
Nein, ich weiß gar nicht, im Deutschen fehlt so ein bisschen dieses, wie zwei Autos, die aufeinander zurasen und wer zuerst zuckt, hat verloren. Also nee, ein Hühnerspiel ist es nicht und es ist eher so ein Gockelspiel, würde man fast sagen, weil so ein bisschen Trump und Xi, Chinas Präsident, sich jetzt so ein bisschen gegenüberstehen und keiner will sein Gesicht verlieren. Und eigentlich hätte man das wissen müssen, auch von Trumps Seite aus, dass ein Xi, darauf basiert ja seine ganze Macht, diese Stärke. Und wenn er sich jetzt hier rumschubsen ließe und sagen würde, ja, ich rufe jetzt bei Trump mal an und sage, können wir nicht da irgendwas ausverhandeln, dann würde das ja seine Position im eigenen Land schwächen. Und insofern, das hat sich dann so hochgeschaukelt vergangene Woche, das ist echt aberwitzig. Also da packen wir nochmal doppelt so viel drauf. Wir sind jetzt bei, wenn ich es richtig gesehen habe, und das ist immer die Halbwertszeit dieser Angaben ist relativ gering. Ich glaube, 145% Zölle auf chinesische Importe in den USA und umgekehrt haben die Chinesen jetzt es bei 125% beruhen lassen, weil ab einem bestimmten Wert ist es auch egal. Dann könntest du auch 400% Zölle draufhauen oder 500. Es würde, ne, wenn ein iPhone plötzlich nicht 1.000, sondern 2.000 Euro kostet, dann würde es wahrscheinlich eher auch keiner mehr kaufen. Und ich fand es auch ganz witzig, in Anführungsstrichen, dass selbst die USA irgendwann den Überblick verloren hatten. Waren es jetzt 120? Ah nee, wir hatten ja schon mal 20% vorher, vor genau. dem Liberation Day draufgepackt.
Do the math.
Ja, genau. Wo sind wir jetzt eigentlich? Aber wie das ausgeht, ist ja schwer vorherzusehen, weil das natürlich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in so einem Handelskrieg gegeneinander, das hat natürlich Auswirkungen von, ob jetzt chinesische Waren sich einen anderen Weg suchen, nach Europa kommen, vielleicht hier auch Waren billiger machen im Wettbewerb, aber all diese Auswirkungen, das sind schwer vorherzusehen.
Ja, und Xi, also weil er kann eigentlich, wie du sagtest, also es ist egal, wenn man das Zölle erhöht, hat er gestern, glaube ich, angekündigt, dass er würde manche seltene Erde nicht mehr an ja. die USA exportieren. Und also das ist eine Art, also wo kann ich ihm die USA verletzen? Wie kann das wehtun? Und ne, so sucht dann andere Alternative, weil es ist dann, wenn es nicht mehr mit Zölle geht, dann
ja, und
muss
seltene
man
Erden ist tatsächlich auch ein Hebel, ja. den die Chinesen eindeutig haben. Sie sind da der Marktführer weltweit für viele Produkte, die man für Halbleiter braucht, für Chips, für Elektronik. Und dann gab es aber kurz vor dem Wochenende die Meldung, dass so Sachen wie Elektronikartikel, Fernseher oder eben Smartphones und solche Sachen, dass die von diesen Zöllen ausgenommen seien. Aber kaum hat die neue Woche begonnen heute, gibt es schon die Ankündigung, nee, nobody's off the hook, sagt ja. Trump. Keinen lasse ich hier vom Haken, sondern wir werden im Laufe der Woche spezielle Zölle genau für diese Artikel noch erheben. Und dann schaukelt sich das eben so hoch, diese Spirale. Und wenn man eben sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann hast du am Ende eigentlich nur noch Blinde und Zahnlose. Von daher sind wir mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber nochmal zu der Eingangsfrage zurück, Jeff. Warum macht Trump das? Der hat das ja losgetreten. Die Chinesen haben ja jetzt, immer, wenn man so will, immer nur reagiert darauf und sich eben da nicht was bieten lassen. Und wir haben gesagt, Handelsdefizit ist ein Motivator. Das scheint er irgendwie persönlich zu nehmen, nach dem Motto, warum nehmen die anderen unsere Produkte nicht ab? Die Idee, dass es vielleicht die Produkte nicht so wettbewerbsfähig sind oder zu teuer sind, scheint ihm da nicht zu kommen. Stichwort amerikanische Autos. Also ich glaube, ja, das stimmt. Da gibt es etwas höhere Zölle auf amerikanische Autos in Europa als auf europäische in den USA. Aber wenn die so toll wären und so gut in europäische Städte passen würden, dann würden, glaube ich, Leute das hier trotzdem kaufen. Aber egal, das nur so am Rande.
Straßen hier sind zu eng dafür, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine andere Erzählung, die in den USA kursiert und vielleicht hat der eine oder die andere davon eben auch schon mal gehört. Es gibt die Überlegung, dass Trump das macht, um den Dollar zu schwächen. Und zwar gibt es da ein sogenanntes Mar-a-Lago-Abkommen. Das ist jetzt kein offizielles Abkommen, das gemacht wird, aber benannt eben nach dem Privatsitz des Präsidenten in Florida. Die Idee, dass da ein Abkommen gemacht wird, das US-Exporte wettbewerbsfähiger machen soll, indem der Dollar eben schwächer wird. Und wie das funktionieren soll, ist eben folgendermaßen. Ausländische Gläubiger sollen diese US-Staatsanleihen, die sie haben, umwandeln in neue mit einer langen Laufzeit von 100 Jahren, deswegen spricht man davon sogenannten Century Bonds, und gleichzeitig einer niedrigerer oder vielleicht auch gar keiner Verzinsung. Ne? Dadurch werden dann jährlich weniger Anleihen fällig und man würde weniger in den Dollar reinvestieren und dadurch verlöre der Dollar an Stärke. Das Problem ist nur, das macht ja keiner freiwillig. Keiner sagt ja, oh, meine jetzigen Schuldscheine tausche ich ein gegen weniger wertvolle und die sollen auch noch länger laufen können, da was, wann auch immer ich da eine Rendite von sehe. Es sei denn, und das würde so ein bisschen erklären, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, es ist so eine Idee, die da kursiert in den USA, aber es würde erklären, warum Trump diesen ganzen Zollzirkus, nenne ich es mal, veranstaltet. Denn du kannst ja das als Hebel nehmen. Du drohst anderen Ländern mit Zöllen und sagst, okay, wenn du diese Schuldscheine umschreibst, dann nehme ich die Zölle auch wieder weg. Oder zweiter Hebel, Sicherheitsgarantien, militärischen Schutz zurückziehen. Auch das haben wir gesehen, ne? Den NATO-Artikel 5 in Frage stellen. Wenn man sagt, okay, wir schützen euch, aber dafür nehmt ihr diese Schuldscheine zurück und wandelt sie in für euch schlechtere Konditionen um, um eben, wie gesagt, dann Wettbewerbsvorteil für die USA rauszuholen. Diese beiden Hebel, Zölle und Sicherheitsgarantien, das würde für mich, finde ich, zumindest hat das so eine gewisse Logik in sich. Ob das wirklich die Motivation dahinter ist, weiß ich nicht. Und auch, es ist unheimlich riskant. Es kann natürlich total nach hinten losgehen. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Manöver.
Absolut. Vielleicht habe ich irgendwas neulich entdeckt, das könnte ein bisschen erzählen von, warum Trump so ein Risiko nehmen wird. Also vielleicht, man kennt Caroline Leavitt, sie ist die Pressesprecherin von Trump und hat neulich gesagt bei einem Treff mit der Presse, many of you in the American media have clearly missed the art of the deal. Also Journalisten haben verpasst the art of the deal, der Kunst des Deals. Und also für Leute, die nicht wissen, Trump hat in die, was war das, 80er, also eine Art Autobiografie geschrieben, das heißt the art of the deal, der Kunst der Deals. Ich habe gerade erinnert, dass wir haben eine Kopie irgendwo davon bei uns. Und
Jiffer hat eine Kopie des Buches von Donald Trump im Bücherregal.
Ich glaube, das ist nicht meins. Ich glaube, du hast das gekriegt. Kann es sein, als
beim Geschenk
oder, ja, oder sowas, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe das gesucht und gefunden. Ich habe es nie gelesen, aber dachte, vielleicht gibt es irgendwelche Clues.
Hinweise.
Ja, Hinweise, dass man darin reinfinden kann. Und ich habe durchgeblättert ein bisschen. Es war ein bisschen Glorifizierung von einem erfolgreichen Geschäftsmann. So. Aber die erste Absatz fand ich wirklich interessant. Und das lese ich erstmal auf Englisch und dann mache ich eine kurze Übersetzung, aber er hat geschrieben, I don't do it for the money. I've got enough, much more than I'll ever need. I do it to do it. Deals are my art form. Other people paint beautiful on canvas or write wonderful poetry. I like making deals, preferably big deals. That's how I get my kicks. Also jetzt auf Deutsch, ich mache das nicht wegen des Geldes. Ich habe genug, vielleicht mehr, als ich jemals brauchen würde. Ich tue es, um es zu tun. Deals sind meine Kunstform. Andere Leute malen schöne auf Leinwand oder schreiben wunderbare Gedichte. Ich mache gern Geschäfte. Vorzugsweise große Geschäfte. Warte mal, das bedeutet was anderes auf Deutsch. Ups, sorry. Also, oder vorzugsweise große Deals. Klingt besser vielleicht, weiß ich nicht.
Kein großes Geschäft.
Das gibt mir den Kick. Also es zeigt auch ein bisschen von seiner Mentalität und von, also wenn wir reden über, warum er das tut und was geht durch seinen Kopf und also ob dieser Mar-a-Lago-Akkord ist oder ob das der Strategie ist oder ob das nur, weil er machtgeil ist und will gesehen werden als jemand, der wirklich diese Dealmaker ist, der kann viel besser als jeder, der hat mehr Macht. Also wenn man einfach irgendwas auf Social Media schreiben kann, einen Tweet schreiben kann und plötzlich geht die ganze globale Wirtschaft im Eimer, über Nacht. Also das ist ein Markt, wo er muss sagen, so hehe. Er hat sogar gesagt, er war am Wochenende auf einem Dinner und hat eine Rede gehalten, wo er hat gesagt, so hey, die Leute, die stehen in einer Schlange mit mir zu reden, they're all kissing my ass. Also und man sagt,
küssen mir den Hintern und wollen mit mir sprechen.
Wie glücklich er war, wie er gelächelt hat, wie er so, er war so stolz und so, ne, also zu zeigen, wie alle wollen mit mir, alle wollen was von mir, alle stehen in eine Schlange vor mir, wie ein König, muss man sagen.
Das heißt, du meinst, es geht ihm darum, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und diesen Power-Trip zu haben. Ich schicke einen Tweet raus und schon zittert die halbe Welt.
Du, wir wissen alle schon, wie er liebt die Aufmerksamkeit, wie es gibt keine schlechte Nachrichten, keine schlechte PR. Ne? Also Bad News is Good News. Einfach Aufmerksamkeit. Und ich glaube auf jeden Fall, also diese, lass mich sehen, was ich machen kann, so wie eine Zauberer. Also wenn ich will, dann wird das passieren. Und es kann gut sein, dass es ein bisschen der Gedanken da hinten, dass er will einfach ein bisschen spielen und sehen.
Aber wir reden hier ja nicht von irgendeinem Wolkenkratzer-Deal oder irgendeinem Geschäftsdeal in Manhattan, sondern wir reden hier von den USA beziehungsweise der Weltwirtschaft. Und
wir reden auch von einem Mann, der hat ein riesig Ego. Also der jemand.
Ja, gut, aber glaubst du wirklich, ich meine, also klar, man könnte sagen, wenn es keine Theorie gibt, dahinter eine Methode gibt, dann ist das vielleicht auch eine Erklärung.
Also es gibt mehrere Ideen oder Theorien zu, was seine Strategie ist, aber ich glaube auch, dass, also wie wir gesehen haben, es war erst, als der Aktienmarkt runtergegangen ist, dass er hat gesagt, okay, eine Pause. Also ich glaube, er spielt damit. Er hat das Gefühl, dass er kann, wenn es so weit geht, das zurückbringen. Und das ist, wo ich glaube, der Fehler ist. Er richtet Schaden an, das nicht so leicht ist. Einfach, ne, man kann nicht nur einen Tweet schreiben und dann alles wieder gut. Das ist, glaube ich, so eine langfristige Schaden, der er nicht wirklich ernst nimmt.
Du meinst also, er lehnt sich da zu weit aus dem Fenster und das Risiko, dass dann das Ganze abstürzt, ist einfach zu groß. Aber
er glaubt, also mein Gefühl ist, es ein bisschen ist ein Spiel. Mhm. Und er überlegt nicht, was die langfristigen Konsequenzen sind dafür.
He just does it for the kicks.
Hey, das hat er sogar geschrieben. That's how I get my kicks. Preferably big deals. Also das könnte man sagen ist, wenn man spielt mit der globalen Wirtschaft, ist das der größte Deal.
Gepaart dann noch mit diesem, auch das schon seit den 80er Jahren, seitdem dieses Buch erschienen ist, diesem Gefühl, dass Amerika zu kurz gekommen ist, dass es von allen anderen ausgenutzt worden ist, über den Tisch gezogen worden ist. Und wie gesagt, gerade auch die Trittbrettfahrerei, die die Regierung Trump den Europäern besonders vorwirft, naja, da ist schon ein bisschen auch was dran, muss man sagen. Ne? Gerade was Sicherheitsgarantien und das alles betrifft, würde ich schon sagen, dass Donald Trump da durchaus auch einen Punkt hat. Insofern ist es aber trotzdem, genau, das dann so umzusetzen, hat natürlich weitreichende Folgen und das daraus zu ziehen. Und gleichzeitig ist es, ja, wie du sagst, es steht da, es ist alles, er ist ja transparent. Es ist jetzt nicht so, dass das so eine versteckte Agenda ist.
Das haben wir lang gesagt, also von Anfang an haben Leute ihm nicht so richtig ernsthaft genommen. Und also viel von seinen Unterstützer sagen, also das sagt er nur. Aber er sagt das und dann tut er das und dann alle sind schockiert und wir sollen nicht schockiert sein.
Ja, ja, auch die Zölle waren ja schon im Wahlkampf groß angekündigt und jetzt
kommen sie. Er tut alles, was er gesagt hat. Er hat also Project 2025, obwohl er in der Wahlkampf gesagt hat, das ist nicht meins, ich habe nichts damit zu tun. Wie wir sehen, viel von, was er gemacht hat in diese ersten paar Monate, ist direkt aus diesem Plan. Insofern, es soll, wie gesagt, keine Überraschung sein, aber es ist trotzdem schockierend. Aber Ingo, ich glaube, wenn jemand das irgendwie schaffen kann, man hört von jeder Wirtschaftswissenschaftler, dass das hat riesig Konsequenzen. Ne? Inflation wird höher, wir also fahren in Richtung Rezession. Mhm. Aber irgendwie, manchmal denke ich, mal sehen, wie mein Vater sagt, wait and see, warten und sehen. Weil wenn jemand irgendwie das schaffen kann, was er schaffen will, was auch immer das ist, ist das Trump. Also wir haben sogar gesehen, in die letzten paar Tage sind Leute zum Beispiel, weil die Angst haben vor höheren Zölle, also sind rausgegangen und haben viel Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Ne? Also
kurz vor Ostern.
Nee, aber bevor die Preise durch die Decke gehen. Und also vielleicht, also wenn das, ich kann gut vorstellen, er sagt, das ist Teil von der Strategie, das war der Plan.
Ach so.
Also weißt du, was ich meine? Also wie seine Pressesprecherin gesagt hat, also dass die Medien versteht nicht. Also auf Social Media geht's los, er ist ein Genie, Leute verstehen nicht, das ist legendär, man versteht nicht, was er tut und es wird bald gesehen werden. Er hat selber geschrieben, so be cool. Just wait and see, warten ab und
ja, den Konsum hat er jetzt angekurbelt, in der Tat. Ne? Also ganz viele Leute, habe ich gerade gelesen, kaufen jetzt iPhones. Normalerweise warten sie in den USA so im September, wenn Apple die neue Linie rausbringt, die neuen Modelle. Jetzt kommen sie im April, gehen sie über den Ladentisch, weil alle sagen, oh, schnell noch ein iPhone kaufen, bevor das irgendwie doppelt so teuer ist. Und vielleicht Weihnachtsdeko und Weihnachtsgeschenke und all so Sachen, das kann ja erstmal liegen bleiben im Keller oder im Dachboden. Das kann sein, dass vielleicht der Konsum so angekurbelt wird, dass die Binnennachfrage plötzlich dann so groß wird. Und wenn es dann erstmal brummt, dann kann er die Zölle auch wieder zurücknehmen. Also es ist wie so ein Daumen senken, Daumen heben. Dein Papa, wir werden ja oft gefragt, was sagen deine Eltern? Wir haben gerade gehört, deine Mutter ist demonstrieren gegangen vergangenes Wochenende und dein Papa sagt aber, lass erstmal abwarten, mal gucken, wie sich das ausgeht und gib ihm erstmal Zeit. Denn das stimmt natürlich schon, man darf nicht vergessen, er ist keine 100 Tage im Amt. Man hat das Gefühl, er ist schon 2,5 Jahre da am Wirken und Wirbeln.
Ja, krass, ne?
Aber wir tun die Kolleginnen und Kollegen in Washington leid, die quasi so eine 100-Tage-Bilanz demnächst mal machen müssen. Wo fängst du da an? Welche Aspekte nimmst du da rein? Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Vielleicht sind wir auch einfach zu doof und kapieren es nicht. Aber angesichts der Kollateralschäden, die A drohen und B schon da sind, halte ich das für ein sehr gewagtes Spiel auf Kosten aller anderen. Andererseits, alle anderen sind ja, da scheint er ja keine Unterscheidung zu machen zwischen Freund oder Feind, zwischen langjährigen Verbündeten oder eben feindlich gesinnten Nationen. Interessanterweise die eine große Ausnahme, die da ins Auge sticht, für diese ganze Zollarie ist Russland. Da sagt er, da wollen wir jetzt die Verhandlungen für einen möglichen, da hat es ja wieder Treffen gegeben, sein Sondergesandter Witkow war ja in St. Petersburg, hat sich getroffen mit Wladimir Putin. Also da will er die Verhandlungen nicht torpedieren oder gefährden und deswegen gibt es da keine Zölle für Russland, aber eben für alle anderen, beziehungsweise sind sie erstmal
aufgehoben. Sogar nicht mit North Korea, Cuba und Belarus. Mm. Also andere Deals sind dafür geplant.
Es gibt aber auch eine andere Erklärung vielleicht, die ist auch relativ banal in gewisser Weise, aber die Demokraten im Kongress haben das zumindest aufgegriffen und wollen da eine Untersuchung einladen, ob dieses ganze Rauf und Runter an den Börsen mit einzelnen Tweets ausgelöst und wieder gekittet, ob das nicht alles ein Schema zur Marktmanipulation war. Ob das vielleicht ein Versuch war, die Aktienmärkte mit Insiderwissen, Insider-Trading zu manipulieren und daraus einen riesen Reibach zu machen.
Stell mal vor, Biden hat das gemacht. Also stell mal vor, also das haben wir auch vor 2 Wochen gesagt. Stell mal vor, Biden war Präsident, als dieses Signalgate losgegangen ist. Stell mal vor, was die Republikaner damit machen würden. Stell mal vor jetzt, dass Biden würden sagen, hey, auf seinen Social-Kanal in Großbuchstaben schreiben, now is a good time to buy, jetzt ist eine gute Zeit zu kaufen. Ja. Also stell mal vor. Es ist einfach, also kein anderer würde das überleben.
Ja. Aber auf diesen Satz nochmal zurückzukommen, genau, das war nämlich, auch das ist so fast ein bisschen untergegangen. Ne? Also wir haben die Zollankündigung, dann am vergangenen Mittwoch tritt das mehr oder weniger in Kraft. Dann gibt es auf Social Media, auf seinem Social Media Kanal Truth Social, schreibt Trump, this is a great time to buy, großartige Zeit zu kaufen, was ja an sich eine von diesen Börsenweisheiten ist. Klar, wenn die Kurse fallen, kann man günstiger einsteigen. Nur wann ist dann halt die Frage. Und dahinter das Kürzel DJT, Donald J. Trump, wenn man so will. Das ist aber auch das Kürzel seiner Medienfirma sozusagen, mit diesem Kürzel ist seine Firma an der Börse gehandelt. Und nur Stunden später, nachdem er diesen Satz raushaut, kommt diese 90-Tage-Pause, hebt er die Zölle alle wieder, wie gesagt, bis auf gegenüber China, wieder auf. Und die Folge ist ein unfassbares Börsenfeuerwerk. Ja, der Dow Jones 3000 Punkte hoch fast, der S&P 500 um fast 10%, der Nasdaq über 12% angestiegen. Und ich habe irgendwo die Zahl gelesen, der Markt hat insgesamt laut dem Wall Street Journal an einem Tag 5,1 Billionen Dollar wieder gemacht. Und wenn du halt eingestiegen warst kurz vorher und diesen Bounce mitnimmst, ja, also Trumps Medienaktien da, die haben um 22% zugelegt. Tesla beispielsweise hat um 23% zugelegt. Also ich sag mal so, man kann da nichts unterstellen und Beweise gibt es in dem Sinne jetzt auch erstmal nicht. Aber da, Nachtigall, ich höre dir trapsen, würde man da sagen. Also ich will nur sagen, deswegen schauen die Demokraten da gerade drauf und sagen, gab es da Insider-Trading? Und dagegen gibt es natürlich auch Gesetze, die das bestrafen eigentlich.
Ja, wenn das nicht Manipulation ist, dann weiß ich nicht, wie das definiert ist. Aber das ist noch mal, wie gesagt, ein Beispiel von wie Trump irgendwie vorbeikommt, was würde man sagen, he gets away with it. Er kommt damit durch.
Naja, das ist noch nicht ausgemacht, ob er damit durchkommt.
Nee, aber wenn jemand kann, dann ist es er. Also er hat das in die Öffentlichkeit gemacht, vor allen. Alle können sehen, genau was er geschrieben hat. Aber trotzdem kann er sagen, ja, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, ne, so, wenn es so tief runter ist, dann klar ist es eine gute Zeit zu kaufen. Also genau ein bisschen wie mit 6. Januar. Also ich habe nicht geschrieben, dass alle sollen der Kapitol attackieren oder sowas. Ich habe nur gesagt, so, dass wir marschieren dahin. Also insofern, es ist diese Stichwort Manipulation. Wie er das schreibt, kann er immer sagen, das meinte ich nicht, das habe ich nicht gesagt.
Naja, man kann es halt nicht beweisen. Das ist der Verdacht, der jetzt im Raum steht hier. Ob das jetzt Insider-Trading und Manipulation war. Die Fakten sind nun mal so, wie sie sind, dass man sagt, okay, da gab es diese Reaktion. Und jeder kann sich da seinen Teil denken. Es wird eine Untersuchung, glaube ich, geben. Die Demokraten versuchen es anzuregen. Ob das wirklich dann was bringt im Sinne von, ob da irgendwas die Wahrheit ans Licht kommt, das halte ich mal für dahingestellt, ich schätze wahrscheinlich erstmal nicht, aber ja, das sind so die Aspekte und ich glaube, wir sind, wie gesagt, keiner weiß so wirklich, was hinter diesem ganzen Zollchaos, diesem potenziellen weltweiten Handelskrieg, der drohenden Weltrezession dahinter steckt. Wie gesagt, wir haben es versucht in dieser Folge mal so ein bisschen, ist es einfach nur das Handelsdefizit ausgleichen, ist es der Gedanke, den Dollar zu schwächen, um US-Exporte attraktiver zu machen, was die Wirtschaft ankurbeln könnte? Oder ist es einfach, weil Trump es liebt, die Aufmerksamkeit, alle gucken zu mir, was ich mache. Ich kann mit einem Tweet Märkte ins Chaos stürzen und wieder retten, indem ich es wieder aufhebe und all das. Gehört das dazu? Ist das Teil der Verhandlung auch, dieses sich mit den Fäusten auf die Brust trommeln und sagen, hier, boah, erstmal volle Konfrontation, volle Drohkulisse. Das ist bei ganz vielem, sehen wir das immer wieder so als Muster. Einfach erstmal eine Drohkulisse in den Raum stellen, poltern, maximale Forderungen stellen und dann gucken, wie sich das wieder verzieht. Und ich glaube, die einzige Reaktion, die man haben kann, wenn man weiß, dass das ständig rauf und runter und rein und wieder raus und morgen angedroht, übermorgen wieder zurückgenommen, die einzige Haltung, die man zu haben kann, sowohl als Bundesregierung beispielsweise jetzt, die ja hoffentlich bald ihren Dienst antritt, oder auch als Privatmensch, als wir beide, die da drauf gucken, ist, glaube ich, einfach mal Ruhe bewahren und nicht gleich bei jeder Ankündigung quasi in so eine hektische Betriebsamkeit verfallen und eine Panik, sondern mal schauen. Also wie gesagt, ich will es nicht kleinreden, ich will es auch nicht minimieren und sagen, ach ja, wird schon gut gehen und alles halb so wild. Aber ich glaube, diese Reaktion, die die Medien, die die Welt, die viele andere Länder haben, das ist das so ein bisschen, worauf Donald Trump auch aus zu sein scheint. Und ich glaube, dass sollte man ihm da nicht die Genugtuung geben, oder?
Also wie er geschrieben hat, das gibt mir den Kick. Also ich weiß nicht, ob das ist nur für Kicks. Nee, aber ich glaube nicht. Also vielleicht würden wir in die kommenden Wochen wahrscheinlich weiter reden über seine Strategie, wenn das ins Licht kommt. Weil im Moment sind die meisten sehr verwirrt, wie es weitergeht.
Ja, wir aber haben versucht, ein bisschen zu entwirren in dieser Folge. Ich hoffe, wir haben wiederum euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht verwirrt.
Aber auf jeden Fall, die nächsten 90 Tage würden interessant und wir würden sehen, was kommt von diesem Handelskrieg und ob das wirklich so weitergeht mit China oder ob
das ist jemand, der wichtigste Aspekt im Moment, glaube ich, ja.
Und wer bricht zuerst, ne? Also das ist irgendwie unvorstellbar, dass ein von dem würde dann sagen, okay, nee. Also ob die irgendwie ein Off-Ramp finden, ob die irgendwie zum Tisch zusammenkommen und eine Lösung finden, weil es kann nicht so weitergehen.
Ja, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise geschickt von Donald Trump zu sagen, okay, ich finde da jetzt eine Lösung, aber für ein Problem, das er überhaupt erst kreiert hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also sich dann als Held feiern lassen zu wollen, für, guck mal, ich habe das da gerettet, wo man sagen würde, ja gut, aber wenn du das davor nicht alles ins Rollen gebracht hättest, dann hätten wir darüber gar nicht reden müssen.
Er würde wahrscheinlich das nicht so sehen. Ne? Ja, er würde das sehen als China, der Situation, der Defizit mit China und das ist ihre Schuld. Und
aber selbst in seiner Regierung wissen, glaube ich, habe ich den Eindruck, viele nicht so wirklich, was da gerade passiert. Wir haben gesehen, seine Handelsbeauftragten, die vom Kongress aussagen mussten, vergangene Woche, die auch so versucht haben zu erklären, auch nicht so ganz sicher waren und auch innerhalb. Wir haben ja gesehen, dass Peter Navarro, der ja der Architekt dieser Zollankündigung, Androhungen ist, dass der begeistert ist und wiederum Elon Musk sagt, der Navarro ist irgendwie dümmer als ein Sack Ziegelsteine. Ja, also da ist auch innerhalb der Regierung scheint es da irgendwie Unklarheiten zu geben und Risse, aber
auf jeden Fall, wenn Elon Musk ist da in der Öffentlichkeit und kritisiert die Zölle und Trumps Plan, dann sieht man die Risse da ein bisschen. Also Musk war auch nicht die Einzige. Es gab zahlreiche Wirtschaftler und CEOs, die waren vor einer Kamera am Wochenende. Also mal sehen, ob das beeinflusst Trump oder was genau beeinflusst Trump und wie. Also dun, 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 stay tuned.
Ja, mal sehen, was wir dann in der nächsten Folge alles aufgabeln werden. Für die heutige aber sagen wir Dankeschön und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch diesmal haben wir wieder eine Menge Zuschriften bekommen. Wir freuen uns über Zuschriften. Die Mailadresse in den Shownotes. Bewertet unseren Podcast auch, wenn ihr mögt, oder empfehlt ihn weiter. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns finden. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD Audiothek, denn es gibt einen neuen Podcast von der Tagesschau. Hört doch mal rein.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff, Journalist beim NDR. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du bist es ziemlich sicher auch. PFAS, die unsichtbare Gefahr. Diese Chemikalien sind überall. Im Wasser, im Boden und in Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika und deiner Regenjacke. Und jetzt sogar in unserem Blut. In Das Gift in dir decken wir die erschreckende Wahrheit über PFAS auf. Sie können krank machen, stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind sie noch nicht verboten? Warum setzt sich die Politik nicht gegen die mächtige Chemielobby durch? Finde es heraus. Höre Das Gift in dir. Ab sofort im Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo du gern Podcasts hörst.